Letztendlich ist für mich wichtig, dass wir bei Kindern die Lust zum Lesen wecken, dass wir durch die Bücher ihre Kreativität und die Fantasie anregen und dass wir mit Kinderliteratur die Kinder auf ihrem Lebensweg stärken, ihnen Mut machen.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 27. Folge von Freigeistern, zu unserer September-Folge. Freilegen heißt sie, denn darum soll es gehen, ums Frei, ums Verlegen. Beides hat miteinander zu tun. Freilegen gehört zum Verlegen dazu. Dann liegt der Schwerpunkt auf Entdeckungen, auf der Suche nach Geschichten, nach Stoffen, nach immer wieder neuen Stimmen und Stilen, nach AutorInnen, IllustratorInnen, ÜbersetzerInnen. Dann ist Büchermachen Schatzsuche, Sprachschatzsuche. Genauso gilt, Büchermachen ist ein Geschäft, der Buchmarkt ist hart umkämpft, immer mehr Titel streiten um die Gunst von immer weniger LeserInnen, Literatur tritt gegen Mainstream an, es geht um Worte und um Zahlen. Freilegen lässt sich also einiges und um dabei einen Anfang zu machen, sitzt mir gegenüber in Hamburg im Studio German Wahnsinn zu meiner großen Freude eine der großen Verlegerinnen der Kinder- und Jugendliteratur, Silke Weitendorf. Sie war ein Kind, als vor 75 Jahren, nämlich 1946, Friedrich Oetinger den nach ihm benannten Verlag gegründet hat. Sie war ebenfalls ein Kind, als sie Astrid Lindgren kennengelernt hat. Später wurde die Verlegertochter selbst Verlegerin. Den Oetinger Verlag hat Silke Weitendorf Jahrzehnte geleitet. Den Markt und seine Mechanismen, die Menschen, die Moden, Trends, die Entwicklungen und womöglich auch Verluste kennt sie wie kaum eine andere. Und sie ist bei all dem eine Hüterin der Sprache geblieben. Seit 1946 sind im Oetinger Verlag 3000 Titel erschienen, darunter die Bücher von eben Astrid Lindgren, Christine Nöstlinger, James Krüss und die modernen Kinderbuchklassiker Paul Maar, Kirsten Boje, um nur einige zu nennen. Irgendwann ist mir jedenfalls aufgefallen, beinahe alle meine Kindheitsleseschätze sind in diesem Verlag erschienen und so ist Silke Weitendorf nicht nur mein absoluter Wunschgast, sie ist mein Ehrengast. Das Gespräch haben wir übrigens im August in Hamburg aufgezeichnet und zum Abschluss, ganz unabgesprochen und entsprechend überraschend, hat Silke Weitendorf mir und uns noch ein Geschenk gemacht und ein Gedicht vorgelesen. Es ist von Irmela Brender aus dem Buch »War ein Lama in Alabama« und das bekommt ihr jetzt zum Auftakt zu hören.
Was ein Kind braucht. Ein Kind braucht seine Ruhe, die Kleider und die Schuhe, die Mahlzeit und den Raum, Wiese, Wasser, Baum. Ein Kind braucht gute Schulen und auch mal Schlamm zum Suhlen und oft ein gutes Wort und Freunde hier und dort. Ein Kind braucht sehr viel Freude und gute Nachbarsleute, Lust auf den nächsten Tag und jemand, der es mag. Und Orte zum Träumen braucht ein Kind, Orte, die voller Geheimnisse sind, wo keiner stört, wo man nichts hört, bis auf das Rascheln der Blätter im Wind. Und gebt uns Bücher, gebt uns Flügel, die uns in die Ferne tragen, die uns nie Gehörtes sagen, die uns trösten, wenn wir klagen, die uns helfen, was zu wagen, die uns lehren, neu zu fragen.
Gebt uns Bücher, gebt uns Flügel. Das wiederum ist ein berühmter Werbeslogan des Verlags geworden und das bringt ja nun wirklich auf den Punkt, was Lesen und Literatur vermögen. Liebe Silke Weitendorf, ich freue mich so sehr, Sie hier und heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, liebe Christine Knöter. Ich freue mich auch wirklich wahnsinnig und ich finde es wunderbar, Sie wieder zu treffen. Sie haben mir gefehlt, Sie und Ihr positives Lachen.
Och, ganz herrlich. Och, das freut mich sehr, dass Sie das sagen. Danke. Jetzt springen wir in den Fragebogen. Ich mag den ja so, weil man doch Dinge erfährt, die man sonst vielleicht gar nicht unbedingt erfährt. Wir können uns von Ihnen ein Bild machen über die Ohren. Und das traue ich mich Sie ja fast nicht zu fragen. Als Verlegertochter, waren Sie als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ich war in der Tat eine richtige Vielleserin. Ich habe zum Glück ganz früh das Lesen gelernt. Ich bin ja auch schon mit knapp 6 in die Schule gekommen und konnte nach einem Jahr wirklich lesen. Doch, und ich habe das in meiner Kindheit, die ja doch sehr teilweise einsam verlief, zumindest in den ersten Jahren, habe ich halt mich mit Lesen sehr stark beschäftigt. Und ja, meine Mutter hat gearbeitet und sie war nicht im Hause und ich war ein Schlüsselkind und ich war zeitweilig im Kindergarten, da musste ich mal hin, aber ich habe es dann durchsetzen können, dass ich da dann irgendwann nicht mehr hin musste und dann lieber allein zu Hause blieb. Aber ich wurde auch von meiner Großmutter sehr umsorgt. Ich konnte also zu ihr gehen und mich zumindest auch von ihr ein bisschen pflegen und verpflegen lassen.
Also dann höre ich auch so ein bisschen raus, dass Sie dann auch die Erfahrung machen konnten beim Lesen wahrscheinlich, das ist Ablenkung, das ist Horizonterweiterung, manchmal auch Trost, manchmal auch, weiß ich nicht, Ausblick, wie es woanders ist, vielleicht auch Konfrontation. Gab es ein Lieblingsbuch Ihrer Kindheit?
Es gab kein Also nicht ein einziges Lieblingsbuch. Es gab ganz viele. Ich bin in viele Bücher richtig abgetaucht, je nachdem, in welchem Alter ich natürlich war. Ich erinnere mich sehr gut an das Bilderbuch, das ich auch noch sogar habe. Jepkes Insel von Lenore Gaul, das über einen kleinen Eskimo-Jungen und seine Abenteuer berichtet. Das hatte mich also in frühen Jahren fasziniert. Dann kamen sehr früh die Märchen dazu von Andersen und Grimm. Ich habe noch die alten, wunderschönen Drömer-Ausgaben mit total veralteten Illustrationen, in die ich meine Aufzeichnung gemacht habe und zwar vermerkt habe, welche Märchen ich gelesen hatte. Dann kam aber schon sehr schnell die Phase der Dressler-Bücher. Ich war also ein Fan der Dressler-Bücher schon aus Gründen des Formats. Dieses sehr quadratische Format und habe ich geliebt. Und es gab immer Beigaben, und zwar waren das Quartettkarten, die in den Büchern lagen. Die konnte man auseinanderschneiden und dann damit eventuell spielen. Also ich las Erich Kästner rauf und runter, Pünktchen und Anton und das doppelte Lottchen und Emil. Klassenzimmer, alles das natürlich. Ich las ebenfalls bei Dressler erschienen, der ja zu der damaligen Zeit noch in Berlin residierte und nicht zur Oettinger Verlagsgruppe gehörte. Ich las Mary Poppins alle Bände und war fasziniert von der Fantasie und von wäre gerne ein Kind der Familie gewesen, hätte diese Mary erlebt. Dann im Weiteren, also im Älterwerden, habe ich Die rote Zora von Kurt Held geliebt und habe mitgelitten und ja, dass alles das gut geht, was dort zwischen den beiden Buchdeckeln passiert und das ist ja sehr, sehr viel. Auch das Sozialkritische, das habe ich natürlich unbedingt mitbekommen. Aber ich darf absolut gar nicht vergessen, das habe ich im Moment jetzt nicht erwähnt, als Pippi Langstrumpf erschienen war, dann begann die Lindgren-Zeit für mich. Also Lindgren sowieso rauf und runter. Jedes Buch, das neu erschien, also von Pippi angefangen und alle drei Bände. Dann gab es aber auch schon gleichzeitig andere Bücher, die wir herausgegeben haben und die ich natürlich gelesen habe. Ich erinnere, wie ich mit Kalle Blomqvist mitgefiebert habe. Und wie ich mit Mio gelitten habe. Andererseits ist für mich Mio auch ein wirkliches Lieblingsbuch, immer noch geblieben, weil ich die Sprache so wunderschön finde, die Astrid dort verwendet. Das ist für mich diese Poesie, das ist einfach besonders.
Und nun haben Sie gerade eben Astrid gesagt. Also das, wovon Menschen wie ich nur träumen können. Sie haben Astrid Lindgren kennengelernt und Sie waren ja auch noch jung, nehme ich an, oder?
Ja, als sie 1952 das erste Mal in Hamburg war, habe ich sie kennengelernt. Ich war also 11 Jahre alt. Ja, sie war damals für mich natürlich schon eine besondere Frau, aber doch noch nicht so. Denn sie gehörte zu den Autorinnen, Autoren, die uns besucht haben. Das passierte ja mehrfach. Sie war eine Schwedin. Aber ich habe sofort bemerkt, wie sie doch anders auf mich eingeht. Und dass sie nicht diese üblichen Fragen mehr stellt und nicht unbedingt wissen wollte, wie ich denn in der Schule sei. Und vor allem, das war ja früher der Fall, dass man viel mehr auf die Zensuren oder auf die Schulzeit eingegangen ist. Und sie hat viel mehr wissen wollen, was ich empfinde und wie ich mich fühle und ob ich ein glückliches Kind sei und was ich besonders gern mag. Also das sind andere Fragen gewesen. Das hat sich mir schon mitgeteilt. Naja, und dann wurde sie halt im Laufe der weiteren Jahre und Jahrzehnte wurde sie ja wirklich zu einer Freundin der Familie und hat uns alle ganz liebenswert mit begleitet. Mhm. Und wir sie auch so, wenn das möglich war.
Und liest man dann als Kind, ich versuche mir gerade vorzustellen, da lernt man die Autorin kennen, die sich all das ausgedacht hat. Haben Sie Ihre Bücher danach anders gelesen? Mit anderen Augen oder anderem Herzen?
Jedes Buch, das von ihr herausgekommen ist oder das wir bearbeitet haben, ich habe ja immer die Bücher schon früher kennengelernt. Also wir haben von ihr immer ein schwedisches Manuskript bekommen, sobald sie eins fertig hatte. Also als wir dann soweit waren und haben die ersten Bücher schon herausgeben können und dann waren wir à jour sozusagen und dann haben wir halt Manuskripte bekommen. Und nachdem ich ja in Schweden gewesen bin und um die Sprache zu lernen und wiedergekommen bin, da war ich dann aber erwachsen, dann habe ich natürlich das Original sofort gelesen, weil es mich einfach so brennend interessierte. Später habe ich dann mit den Übersetzungen ja auch gearbeitet. Also das war schon sehr besonders. Es sind so verschiedenartige Bücher, die es einfach für den Leser oder für mich als Verlagsmitarbeiterin oder Verlegerin so besonders machten, überhaupt mit dieser Autorin zu arbeiten und sie an den Verlag zu binden.
Und das war auch persönlich wahrscheinlich, oder?
Ja, es war sehr persönlich, doch. Ja. Es war persönlich, weil vor allem anfangs meine Mutter und Astrid ja so sehr fantastisch kommunizierten. Wir schrieben ja einander, also ich nehme mich jetzt da mal aus, aber Friedrich Oettinger und Heidi schrieben unendlich lange Briefe. Das war damals üblich, da schrieb man bis zu 3 Seiten. Ich habe die ja zum Glück alle im Ordner aufbewahrt und kann das nachlesen. Friedrich Oettinger hat sich über die Natur ausgelassen zum Beispiel. Er wusste ja, dass Astrid eine große Naturliebhaberin ist. Und er war ein großer Gartenfreund und hat dann über das Aufblühen im Frühjahr seines Gartens und der Pflanzen geschrieben. Er hat aber andererseits auch seine Gedanken zu Werbekampagnen, man hat damals ja noch nicht Marketing gesagt, sondern Werbung, ihr das mitgeteilt oder er hat ihr berichtet, wie ihre Bücher im Buchhandel aufgenommen werden und hat um sie geworben, dass sie nach Deutschland kommt, dass wir mit ihr Lesereisen machen könnten. Und dann hat sie das teilweise ja auch doch wahrgemacht und ist dann auch nach Hamburg gekommen und dann sind wir mit ihr losgefahren. Ich durfte als Kind dann teilweise dabei sein und mit im Auto sitzen und sie begleiten. Das waren schon tolle Momente, weil sie wirklich sehr schnell ein Standing erreicht hat und eine Bekanntheit und Beliebtheit in den Buchhandlungen, aber auch bei Rezensenten, bei Journalisten.
Bei den Lesern.
Bei den Kindern.
Ja, absolut. Ja.
Die hat Leben geprägt,
ja,
mein lieber Schwan. Ja, das glaube ich auch. Ja, und sie ist ja wirklich immer so sehr auf den einzelnen Menschen eingegangen. Mhm. Sie war immer ein so interessierter Mensch. Und man merkt, also oftmals sagten schon Journalisten, die sie besucht haben und von ihr was wissen wollten, ja, Nach einer Stunde bin ich gegangen, aber ich habe eigentlich gar nicht die Fragen gestellt. Ich habe eigentlich nur antworten müssen auf Ihre Fragen zu meiner Person.
Gibt es ein Buch, das Sie als Kind, ich habe geschrieben, traumatisiert, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, aber zumindest mal wirklich nachhaltig erschreckt hat?
Das waren, glaube ich, wenn ich das wirklich so versuche, nachzuempfinden, dann waren das gewisse Märchen von Hauf vor allem. Ich glaube, die durchtanzten Schuhe, ich weiß nicht, ob das Hauf, ich glaube, das müsste dazugehören. Und eben auch doch Grimm und Andersen ist letztendlich auch für die kleine Kinderseele ja manchmal schwer zu verstehen oder also zu ertragen.
Was ist Ihr aktuelles Lieblingsbuch?
Ich habe gerade vor kurzem Offene See gelesen von Meyers und finde das faszinierend und empfehle das ganz vielen. Und zum Glück liege ich wohl auch nicht ganz falsch. Also manche haben mir schon erzählt, dass sie das ebenfalls so schön finden. Vorher habe ich den Gesang der Flusskrebse gelesen. Ja, das ist nun so ein Buch von der Sellerliste, das musste man vielleicht mal kennenlernen. Fand ich auch nicht, hat mich schon fasziniert, obgleich ich am Schluss das nicht so gut finde. Und aktuell habe ich angefangen mit Ewald Arendts Der Duft von Schokolade zu lesen. Das ist im Erwachsenenbereich so.
Und im Kinderbereich, wenn Sie da
Im
auch was...
Im Kinderbereich, ja. Da finde ich ganz spannend, das habe ich aber schon jetzt gelesen, natürlich, weil es mich ja interessierte. Es geht um die erste Preisträgerin, die erste Kirsten Beue-Preisträgerin der Hamburger Literaturstiftung. Und das ist die Julia Bleskin aus Berlin geworden. Und ihr Buch heißt Mission Colomoro. Das ist so ein bisschen in die Richtung von Erich Kästner gehend, kann man sagen. Sehr witzig, sehr, sehr pointiert, schräg, sehr schräg. Also das hat den Preis verdient. Das finde ich also besonders gut. Und wenn ich schon bei Kirsten Beue bin, dann möchte ich gerne bei ihr verweilen. Und unbedingt, ich bin ein Fan ihrer Sommerbücher. Und der dritte Band, der im Herbst erscheint, Für immer Sommerbü. Ist sehr weihnachtlich schon, aber wunderschön. Das mag ich also sehr gern. Und wenn ich noch ein drittes nenne, dann sage ich, auch das ist wiederum jetzt der dritte, ein Weihnachtstitel von der Stefanie Taschinski, Familie Flickenteppich. Auch bei diesem Buch weiß ich, und das freut mich natürlich, dass es bei Kindern, wie in diesem Falle meiner 8-jährigen Enkeltochter zum Beispiel, besonders gut ankommt.
Können Sie eigentlich, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz normal einfach ein Buch lesen oder liest die Lektorin, die Programmmacherin dann doch irgendwie immer mit?
Ich kann es ganz normal lesen, unbedingt. mir fällt dann aber manchmal was auf, was ich mit dem Lektorinnenblick sehe oder lese. Das geht mir beinahe noch mehr beim vorgelesenen Buch, also beim Hörbuch, dass ich da dann so... Vielleicht liegt es auch daran, dass manches Hörbuch ja gekürzt ist, aber dass ich da so Wiederholungen, unschöne Wiederholungen empfinde. Oder ich habe immer noch etwas, das setzt sich allerdings heutzutage immer mehr durch, wenn ein Satz beendet wird und er wird nicht beendet mit zum Beispiel, also sagte sie oder so, wenn etwas so im Kinderbuch ist es ja meistens oder erwiderte auch. Aber wenn das nicht vorkommt, sondern es wird gesagt, stattdessen lächelte sie, also eine Phrase und dann lächelte sie. Nein, das geht gegen meine gelernte Lektoren-Ehre, sag ich mal.
Welches Buch wollten Sie immer schon lesen, aber haben es bis heute nicht geschafft?
Als erstes fällt mir zum Beispiel oder eben zum Beispiel ein Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Proust. Also das ist eines. Aber der typische Salinger, der Fänger im Rocken, ist auch bei mir noch nicht weiter durchgekommen. Also das irgendwann hatte ich mal angefangen und dann nicht weiter. Ja, leider.
Großer Sprung. Wie lautet die erste Zeile Ihres Lieblingsgedichtes?
Auch da habe ich nicht ein Lieblingsgedicht, Aber ich liebe unbedingt Goethes: Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, bald ruhest du auch, glaube ich. Ja.
Wahnsinnig. Die erste Zeile ist, glaube ich, das ganze Gedicht,
das ist das
so ungefähr.
Ja, das ja, ist ja. Das, der erste Vers. Ich liebe aber Mascha Kaleko. Und da gibt es auch ein Liebesgedicht, das beginnt: Lass mich das Pochen deines Herzens spüren, dass ich nicht höre, wie das meine schlägt. Und dann geht's weiter. Also wunderschön.
Wunderschön.
Ja. Und aktuell so für gewisse Dinge, die sich gerade so ereignen, kann ich immer wieder mit Erich Kästner antworten, der ja so zeitlos ist. Man kann ihn so für viele Dinge verwenden, auch im politischen Bereich. Aber dieses, als sie einander 8 Jahre lang kannten und man kann sagen, sie kannten sich gut, kam plötzlich ihre Liebe abhanden, wie anderen der Stock oder Hut. Mhm. Also das ist leider, ja, auch damit wird man konfrontiert.
Ja. Mhm. Oh, was man mit Sprache alles machen kann.
Ja, ja.
Deshalb kommen wir zu den Bildern. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würden Sie sich gern porträtieren lassen?
Tatsächlich ist mir da eingefallen Henriette Sauvin und Binette Schröder. Ja, wenn das vielleicht, also die beiden, sehr schön, die mag ich gern. Gerade ihre farbigen Bilder und die ja momentan nicht so vielleicht aktuell sind. Der Trend ist momentan anders, aber ich liebe sie halt.
Und gerade die Henriette Sauvin, die hat ja fast so was Altmeisterliches.
Ja.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hätten Sie gern eine Lesung nur für sich allein?
Sehr spannend finde ich Auftritte von Nina Weger, weil sie das einen Auftritt auch theatralisch gestaltet, also richtig wunderschön macht. Sie steht und geht dabei. Und in diese Kerbe schlagend ist auch Antonia Michaelis. Auch die habe ich kennengelernt, wie sie vor Kindern liest und wie eindringlich sie dabei auch spielt. Also das finde ich faszinierend. Doch, die beiden könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Jetzt kommt Ihre Frage. Was ist Ihr Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Ja, Sie hätten ja vielleicht so gerne eine Antwort von mir gehört, dass ich bei Wartezeiten in einer Arztpraxis oder beim Friseur mich gerne mit hineinbegebe in Frauenzeitschriften und diese verschlinge.
Nein,
ganz genau. Gar nicht ist das der Fall. Ich habe noch nie so ein Ding richtig gelesen. Ich muss ehrlich sagen, das interessiert mich so wenig. Und ich bin dafür kein Mensch. Also das ist so an mir vorbeigegangen. Ich habe immer ein Buch oder eine Zeitung dabei oder ein Manuskript, vor allem, also in früheren Jahren vor allem Manuskripte, die ich einfach, ja, wo ich die Zeit genutzt habe zum Lesen. Also schwierig.
Was anderes gibt's dann einfach nicht?
Das gibt's nicht so richtig. Also ich habe es überlegt, was geht so in die Richtung Frauenromane, und da ist mir nur die Elsa Ferrante eingefallen. Als die halt vor einigen Jahren so aktuell war, habe ich auch Die geniale Freundin gelesen und habe dann auch sogar, um zu wissen, wie geht's aus und was passiert, habe ich dann die weiteren Bände mir als Hörbuch besorgt und die dann gehört.
Wunderbar.
Also das ist dann mein Guilty Pleasure.
Wenn es denn eins ist.
Nun ja. Kann man vielleicht so sehen.
Sagen. Ja, absolut. Wenn Sie ein Buch über sich schreiben würden, wie wäre der Titel?
Ich über mich.
Super. Wunderbar. Erwägen Sie es?
Nein.
Nein? bei allem, was Sie erlebt haben und erzählen könnten?
Ich bin so sehr oft jetzt gefragt worden, ob ich das alles nicht mal niederschreiben wolle. Ich glaube nicht, ich kann es nicht. Ich bin nicht gut darin. Also ich würde es mir nicht zutrauen. Ich erzähle sehr viel, sehr gern, aber nein, ich glaube nicht.
Jetzt kommt die letzte Frage schon des Fragebogens und die führt dann auch wunderbar ins Thema rein. Bei Ihnen jetzt, welcher Mensch sollte Ihrer Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Vor einigen Wochen wusste ich genau und habe mich bemüht, zumindest meine Intention dem Verlag weiterzugeben. Und zwar betrifft das Boris Herrmann, den Weltumsegler. Nicht nur, dass ich als begeisterte Mitseglerin fasziniert seine Reise verfolgt habe, und zwar fast wirklich jeden Tag, und seine Interviews mir angehört habe, seine Podcasts, was er alles in der Zeit ja auch gemacht hat, so ist mir doch sehr aufgefallen, dass er für Kinder genau richtig erklären und vielleicht auch schreiben könnte. Das wäre dann mehr ein Sachbuch, aber ein so wichtiges Sachbuch, denn er hat ja so viel für die Umwelt getan und tut das auch weiterhin. Also er könnte das Thema Segeln einerseits für Kinder und Jugendliche aktueller noch machen. Ein ganz wunderbarer Sport, den man ja auch nicht nur an der Küste, sondern auch auf Seen ausüben kann. Aber vor allem das Umweltbewusstsein und seine Erfahrung, die er da gesammelt hat und sein Wissen, das für Kinder und Jugendliche aufzuarbeiten, das fände ich ganz großartig und habe, wie gesagt, schon mich sehr schnell für ihn eingesetzt.
Großartig.
Vielleicht wird das ja mal was,
ja, ich eben, weiß vielleicht nicht. Vielleicht wird es was.
Ja.
Und wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann ist es ein Teil Ihrer Arbeit, dass Sie die Antennen ausfahren, ist das so? Kommt man so zu den Stoffen und auch zu den Schreibenden?
Ja, das mache ich gern. Wenn mir was einfällt, dann gebe ich Ideen weiter. Und manchmal entsteht daraus was, nicht immer. Denn man muss auch sagen, dass die Programmleitung und die Lektorinnen in der Regel ja bei uns im Kinderbuch, dass die doch ihre eigene Vorstellung haben und das verwirklichen wollen.
Der Oetinger Verlag ist ja nun auch in, also da waren ja Frauen immer sehr präsent und hatten viel zu sagen. Nun haben Sie auch gerade gesagt, dass es so viele Lektorinnen tatsächlich gibt, jedenfalls im Kinderbuch. Ist da der weibliche Blick besonders wichtig oder war das bei Ihnen Zufall in der Verlagsgeschichte oder in Ihrem Hause?
Ich muss dazu korrigierend sagen, dass es nicht nur die Frauen waren, denn Friedrich Oetinger war ja letztendlich der Gründer und hat in den ersten Jahren, solange er da war, auch wirklich sehr entscheidend mit dem Verlag und das Programm geprägt. Ohne ihn zum Beispiel hätte es nicht das kleine Gelb und das kleine Blau und das kleine Gelb gegeben. Und auch ein James
von Leonie,
genau, das erste Bilderbuch, das ja sehr, sehr früh schon 62 erschienen ist. Mhm. Und James Krüss und auch selbst Paul Maar, das waren die ersten Besuche, die beide Autoren bei uns gemacht haben, da sind sie von Friedrich empfangen worden und er hat mit ihnen geredet. Also er war schon sehr entscheidend und dann kam auch relativ schnell danach Uwe Weitendorf dazu und er ist von der ehemals kaufmännischen Seite ist er doch wirklich ein Verleger geworden. Das kam nicht von ungefähr. Er hatte ja durch den Kauf des und dem nebenher Bearbeiten des Kindertheaterverlages hatte er sehr früh Kontakt zu Paul Maar und da entstand auch eine große Freundschaft und auch der heutige Verlag, auch wenn er von meiner Tochter jetzt geleitet wird in dritter Generation und wieder eine Frau, das ist richtig, dann ist es, sagt sie aber auch sofort, sie alleine ist ja nicht verantwortlich, sondern neben ihr sind das zwei Männer und dieses Dreigespann harmoniert wunderbar und ist ganz, ganz wichtig. So war es eben auch bei mir damals, Dreigespann, mein Mann und Thomas Huckle und ich. Und für mich, also ich wäre ja liebend gerne Weiterhin hätte ich im Lektorat gearbeitet und hätte lieber gehabt, dass mein Mann noch am Leben geblieben wäre und weiter auch den Verlag leitend mit geprägt hätte. Aber das hat sich eben anders ergeben. Und durch diese Notwendigkeiten war es für mich klar, ich muss jetzt leitend tätig sein und habe dann eben das meine Arbeit verändert.
Jetzt haben Sie ja so gesagt, man muss ja bestimmte Dinge können. Was kann man das benennen als Lektorin oder eben dann Programmleitung?
Man muss ein ganz großes Sprachgefühl mitbringen. Das wäre das Beste. Das hat nicht unbedingt gerade jede Lektorin. Mhm. Oder es ist unterschiedlich ausgeprägt. Aber man braucht auch Lektorinnen, die vielleicht andere Vorzüge haben und zum Beispiel die unheimlich gut organisieren können oder die sehr gut verhandeln können oder sehr gut im optischen Bereich sind und dann mit Illustratoren, Autorinnen reden und Aufträge vergeben oder mit ihnen diskutieren, denn dieser Bereich ist ja im Kinderbuchverlag unendlich wichtig. Und macht ja auch sehr viel Freude und ja, Spaß. Aber am besten ist es natürlich oder am idealsten ist es, wenn jede Lektorin dieses Sprachwissen, Sprachgefühl mitbringt, aber eben auch die Taktik mitbringt mit einem Menschen wie dem Autor, der ja in der Regel sehr zart beseitet ist und sehr empfindlich reagiert, und da muss er führen können und muss sich hineinfühlen können in den Menschen. Das finde ich ist unabdingbar, das ist ganz wichtig. Und manch eine Zusammenarbeit scheitert dann daran.
Sie sind so lang dabei und ich kann mir vorstellen, da hat sich viel verändert, zum Beispiel diese Intensität, wie Sie es jetzt beschreiben, im Umgang mit Texten und mit den UrheberInnen.
Richtig, da hat sich sehr viel verändert. Das hat sich aber auch verändert, die Sprache selbst, dass man heutzutage viel mehr Umgangssprache, ich sag mal, durchgehen lässt, dass man sie nicht verändert. Das, was früher undenkbar war, da hat man Umgangssprache in der wörtlichen Rede dann brauchen können das oder akzeptiert. Aber ansonsten muss das schon eine normale Hochsprache sein, also Schriftsprache. Aber das ist heute ganz anders. Auch die Art des Textes selbst, dass es mal halbe Sätze sein können zum Beispiel, das war früher natürlich auch alles anders. Also ich weiß wirklich zu erinnern, wie in Vertretersitzungen über die Inhalte von Büchern richtig diskutiert wurde. Und manch ein Vertreter uns etwas um die Ohren schlagen wollte und sagte, so geht das nicht, das möchte er nicht anbieten. Ich erinnere zum Beispiel, Gus Keuer war ein Fall, der mit seinen frühen Büchern in den 70er Jahren mit einer sehr modernen Sprache als Holländer, die übersetzt wurde, auf dem Markt kam und der Übersetzer hat genau versucht, diese Intention des Autors beizubehalten. Das ist ihm auch geglückt. Aber das gab Entsetzen in der Vertreterschaft schon. Also so, über sowas wird heute überhaupt nicht mehr diskutiert.
Ich habe von außen betrachtet gedacht, heute hat der Inhalt nicht mehr so viel Platz. Also heute geht's viel mehr um Zahlen und um Vertrieb und sowas. Das erleben Sie anders.
Das erlebe ich anders und das ist uns auch wichtig, denn der Anspruch des Verlags ist es eigentlich schon, dass man eine qualitätsvolle Literatur Kindern bietet. Denn die Kinderliteratur muss mindestens ebenso gut sein wie die Erwachsenenliteratur. Da fällt mir genau zu dem heutigen Prozedere ein, dass man oftmals Bücher einkauft und kennt nicht einmal den Text. Und zwar vor allem, wenn es sich um Auslandsbücher handelt. Wenn diese Titel hochgehypt werden, das heißt, es wird so eine Auktion findet statt, dann bekommt man manchmal nur 100 Seiten eines 600-seitigen Buches im Voraus und muss darauf dann einen Vorschuss bieten und sich festlegen. Und das finde ich eigentlich unmöglich. Und ich habe jahrelang rebelliert und habe gesagt, Also auch wenn es um deutsche Autoren geht, die hochgehypt werden und en vogue sind und die von mehreren Verlagen umgarnt werden und gerne herausgegeben werden, da habe ich wirklich rebelliert und gesagt, das kann doch nicht sein, wir können doch nicht die Katze im Sack kaufen. Ich möchte gerne wissen, wie schreibt denn der Autor oder wie geht die Geschichte weiter? Also nur da bin ich dann überstimmt worden, weil das heute nicht mehr Usus ist, dass man das Gesamtmanuskript vorher kennt.
Und gibt's
Schwierig, das glaube ich sofort.
Ja. Gibt's einen Titel, wo Ihnen einfällt, es war, wäre ich mal bei meiner Vorsicht geblieben, so ungefähr, das, wo Sie sagen, das war eine Fehlentscheidung?
Das war die amerikanische Serie Endgame, dreibändige Serie von James Frey. Da war ich ziemlich entsetzt. Also das Buch, hätte ich das vorher gekannt und hätte den Stil und Inhalt gekannt, ich hätte immer abgeraten, das zu machen. Das, finde ich, gehörte nicht unbedingt zu Oettinger. Ungute Entwicklung, finde ich. Aber so ist unser Leben. Es bleibt, nichts bleibt, wie es ist. Und auch im Falle der Verlegerei ändert sich heute vieles oder hat sich vieles verändert.
Kann man das greifen, benennen, was es ist, was sich da ändert, wo Sie jetzt so dezidiert sagen, ungute Entwicklung?
Früher war es so, dass jeder Autor eine gewisse Treue dem Verlag gegenüber an den Tag gelegt hat. Oder der Verlag umgedreht natürlich auch dem Autor. Und auch mal ein Buch, das nicht so vielleicht ganz wunderbar wie das vorherige war, dennoch gebracht hat. Aber heutzutage ist es so, dass der Run auf wichtige Autoren, auf Titel, die in sind oder die schon etwas erreicht haben im Ausland, dass die so hoch gehypt werden und von vielen Verlagen gleichzeitig um die Rechte gebuhlt wird, dass dann die dafür zu zahlenden Vorschüsse so extrem in die Höhe gehen, dass es schon wirtschaftlich für manch einen Verlag nicht mehr machbar ist oder dass der überfordert ist oder dass man wirklich wirtschaftlich aufpassen muss, bis zu einer gewissen Summe vielleicht sich traut zu bieten und sagt, was alles, was drüber geht, ist nicht mehr möglich für mich. Ich bringe mein Unternehmen sonst in finanzielle Schwierigkeiten. Und das ist einfach ungut. Früher gab es so etwas, nicht früher, damit meine ich eben Zeiten vor 50 Jahren, da gab es kaum das Geschäft das Prozedere des Vorschusses oder eben ganz geringe Vorschüsse im Kinderbuch. Im Erwachsenenbuch war es sicherlich auch schon etwas anders. Aber die letzten gut zwei Jahrzehnte, da hat sich das so explosionsartig nach oben entwickelt. Ich glaube sogar, also für uns im Kinderbereich war das Harry Potter das erste Exempel. Auch wir waren bei Harry Potter dabei, denn eine Mitarbeiterin von uns hat das Buch in England während einer Reise entdeckt, als es hier doch, wie gesagt, gar nicht bekannt war. Und sie hat uns davon erzählt und wir haben uns dann bemüht, nicht wissend, dass auch andere Verlage sich bemühen würden. Und dann ging das eben doch in solche schwindelerregenden Höhen für unsere Verhältnisse als Kinderbuchverlag, so dass wir da eben auch nicht mithalten konnten. Gerade Konzernverlage, die können noch ganz andere Summen sich wagen einzusetzen und das anderweitig vielleicht verrechnen. Aber bei einem inhabergeführten Verlag muss man doch schon darauf achten, dass man nicht irgendwie das Unternehmen dadurch in Schwierigkeiten bringt.
Und dann ist es nicht immer wie bei Harry Potter. Ich meine, das hat sich natürlich nun wahrlich eingespielt und gelohnt.
Ja.
Aber ich finde es auch so interessant, weil das hat ja noch eine andere Konsequenz, Sie sprachen vorher von den Trends. Und ich stelle mir dann vor, dann wird ein Trend gesetzt. Man rennt schon hinterher, ohne dass man jetzt sich als Verleger oder Verlegerin gefragt hat, will ich den eigentlich überhaupt in meinem Haus haben? Aber vor lauter, sonst bin ich hier außen vor. Und damit prägt man ja auch Richtungsverläufe von Verlagen.
Ja, durchaus. Der Trend der Fantasy ist so enorm stark ausgeprägt gewesen, also ich sag mal gewesen, es ist immer noch, es ist noch nicht zu Ende, aber dennoch, es war einige Jahre lang, war Fantasy halt für jeden Verlag ein Muss und jeder Verlag hat sich um Fantasy-Bücher gekümmert, weil die vor allem aus dem englischsprachigen Ausland auf uns in Mengen zukamen, denn erstaunlich. Und da waren wir ja auch dabei und haben für die Panem-Trilogie unheimlich stark geboten und haben den Zuschlag bekommen. Und das war auch bis dahin oder bis immer noch wirklich der höchste Einsatz. Und da hat es sich gelohnt. Und da waren wir auch doch wirklich überzeugt, dass wir mit diesem Buch, als wir auch nur das erste kannten, natürlich noch nicht die Folgebände, für die man sofort mitbieten muss, die muss man mit einkaufen, dass das das Richtige war, wussten wir nicht. Aber wir haben uns das denken können. Wir waren doch fasziniert, das muss ich schon sagen. Ich selbst bin kein begeisterter Fantasy-Leser und ich hätte manch eine andere Serie später nicht so gern eingekauft. Es war aber, wie gesagt, ein Trend und wir haben dann eine Weile einfach zu viele trendige Fantasy-Serien auch eingekauft, muss man das Wort, das hört sich komisch an, aber es ist letztendlich so. Aber wir haben die dann auf zwei Verlage verteilt, auf Dressler und Oetinger. Aber letztendlich haben wir uns doch intern auch eine Art Konkurrenz selbst gemacht damit.
Stichwort Fantasy-Titel, da könnte man ja sagen, die bedienen eher den Bereich Mainstream. Jetzt steht aber der Oetinger Verlag ja auch ganz besonders für kinderliterarische Klassiker oder eben moderne Klassiker. Die Namen sind ja gefallen, eben natürlich Lindgren, Paul Maar, Kirsten Boje,
Christine Nöstlinger,
natürlich Christine Nöstlinger.
James Joyce,
Ja.
Anne Rutgers. Ja.
Wer ist der Letzte, der sagt mir so eine?
Anne Rutgers, das ist die Holländerin. Nein, die ist auch nicht mehr bekannt. Sie
Ja.
hat zweimal den Jugendliteraturpreis bekommen für Pioniere und ihre Enkel war das beim ersten Mal. Die ist ihrer Zeit sehr früh voraus gewesen, in den 60ern, frühen 60ern schon. Wir haben von ihr mindestens 25 Bücher im Programm gehabt. Ganz realistische Bücher. Ich fand die fantastisch. Die Kinderkarawane ist mein Lieblingsbuch von ihr.
Da sagt mir
Das,
der
nicht?
Titel was.
Ja,
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 ja.
ja. Nach
Und
einer
wie
wahren Begebenheit.
ist das, wenn so jemand dann verschwindet weil er vielleicht den
Ja.
Zeitgeist nicht mehr so trifft? Wie ist das für Sie als
Schwer.
Verlegerin?
Ja,
Schwer.
das ist gar nicht einfach. Und ich habe so manches Mal probiert und unseren Lektorinnen gesagt, sie sollten sich doch noch mal mit diesem oder jenem Buch neu beschäftigen, ob man das nicht doch noch mal wieder auflegen könne. Und zu meinem Leidwesen ist selbst die Kinderkarawane mehrfach durchgefallen. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich glaube, jeder, der dieses Buch einmal gelesen hat, der empfindet so wie ich und empfindet das großartig und eine abenteuerliche Geschichte, die man durchleidet oder mitleidet mit den sechs Kindern, die von ihrem ältesten Bruder John in der Winterzeit über die Appalachen geführt werden, vom Osten zum Westen Amerikas und denen das dann unter großen Schwierigkeiten letztendlich gelingt. Aber die jüngeren Menschen heute, die empfinden vielleicht in der Sprache oder in der Art zu erzählen, das vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Ich kann das gar nicht so sagen. Denn historische Themen oder die zumindest historisch angelegt sind, die sind ja eigentlich nicht veraltet, die sind ja immer aktuell.
Menschlich eben, also dass man
Ja.
das Geschichten erzählen, die Menschen immer und überall beschäftigen, ist das was, wir hatten es vorher von Kriterien, wo Sie sagen, das ist für mich eins, das muss ein Buch leisten, dass ich es
Ja,
gut finde.
ich finde schon. Also man muss als Leser sich ja sehr ich finde es gut, wenn man sich identifizieren kann, aber wenn man so hineingezogen wird in eine Geschichte, dass man ja richtig, also sich mitleidet, ist es, wenn es ums Leiden geht. Das ist ja nicht nur Leiden, es ist ja auch, können ja wunderschöne Erlebnisse sein, aber so, dass man also zumindest das Gefühl hat als Leser, Ich bin in einer anderen Welt, ich werde verzaubert durch den Inhalt, durch die Sprache und fühle mich bereichert, wenn ich es gelesen habe. Also es gibt so viele wunderschöne Möglichkeiten, das Buch zu beschreiben, was es leisten soll oder was es bei Menschen auswirken, welche Wirkung ausgehen soll, auch für Kinder unbedingt.
Ja, und jetzt hatten wir es gerade von, wenn Dinge dann verschwinden und das ist schwer, gibt es auch was, wo Sie sagen, da haben wir durch unsere Literatur was initiiert, was in Bewegung gesetzt, womöglich, ich weiß es nicht, sogar auch gesellschaftlich und darauf sind wir stolz. Fällt Ihnen da was ein?
Ja, komischerweise ist es mir sofort eingefallen, die Bert-Reihe zu erwähnen von den beiden Schriftstellern aus Schweden, Sören Olsson und Anders Jacobsen. Berts Katastrophenbücher haben wir die genannt. Ich glaube, es sind so ungefähr 11 bis 13 Bücher erschienen, also Berts intime Katastrophen, Berts heimliche Katastrophen, jungfräuliche, die gesammelten Katastrophen, also alles mit romantische, heimliche, es gibt etliche Titel, wie gesagt. Und das Besondere dieser Bücher war, dass zum ersten Mal das Geschlecht der Jungen eine Rolle spielt und dass ein Junge, dieser Bert eben, seine Gefühle nach außen gekehrt hat und beschrieben hat und dass er hemmungslos war, diese Empfindungen wiederzugeben, das Ganze aber vor allem mit einem slapstickartigen Humor begleitet, mit kleinen Reimen versehen, teilweise, also fast jedes Kapitel endet mit so einem Reim, mit Juche, Kartoffelpüree, Juche, Juche und also ganz, ganz witzige Geschichten. Und diese Geschichten, die sind aus dem Grunde so besonders zu erwähnen, weil sie wirklich sehr viele Jungen, die ja oftmals Nichtleser sind, gerade so im Alter von 10 bis 12 Jahren, zu Lesern gemacht haben. Wir haben viele begeisterte Zuschriften bekommen, unsere Vertreter begeisterte Meinungen gehört von den BuchhändlerInnen, die diese Bert-Bücher angeboten haben, verkauft haben und die Rückmeldung dann aus den Elternhäusern da war oder von den Kindern selber.
Großartig. Wie ist das Buch zu Ihnen oder wie ist dieser Titel zu Ihnen gekommen?
Wir haben, ja, wir waren ja ein sehr schwedisch geprägter Verlag. Wir haben zeitweilig uns selbst als kleinen Ableger des schwedischen Rabén und Sjögren Verlages gesehen, weil wir so viele schwedische Bücher auf den Markt gebracht haben. Und zwar wirklich die für uns wichtigsten, schönsten Bücher haben wir uns halt rausgepickt. Und da kam eben auch im Angebot des Verlages, dass wir natürlich immer schon sehr frühzeitig uns angesehen haben, also lange bevor der Verlag dann auf der Messe, internationalen Buchmesse in Bologna oder in Frankfurt die Bücher zur Schau gestellt hat und die anderen Verleger oder LektorInnen Gespräche geführt haben mit dem Verlag, da waren wir schon eingeweiht und haben schon viele Bücher gelesen und sind eben sehr schnell, haben wir uns überzeugen lassen, das ist eine ganz neue Richtung, eine inhaltlich wirklich etwas ja Besonderes und das wollten wir gerne auch machen, unbedingt.
Sie haben vorher gesagt, Jungs lesen nicht zwischen 10 und 12. Stimmt, ja, ist ein schwieriges Alter, ne?
Es gibt ja ein großes Angebot. Es gibt dann zumindest die Abenteuerbücher für Jungen. Aber andererseits ist das Angebot aufgrund der Erfahrung, der Verkaufserfahrung, ist das Angebot für Mädchen absolut größer. Das muss man schon sagen. Und viele unserer Themen, nicht längst nicht alle, aber viele unserer heutigen Themen, die die Jugend bewegen oder die junge Erwachsene, womit sie konfrontiert werden, sind Themen, die auch gerade Mädchen interessieren und für Mädchen sozusagen aktuell sind, hochaktuell. Ich lasse jetzt mal bewusst politische angehauchte Themen aus, denn das ist dann eher wieder die, ja, das ist durchaus, natürlich sind es da beide Geschlechter und auch das ist gerade für uns ja eine sehr wichtige Sparte, die wir in den letzten Jahren besonders beachtet haben, die auch gerade meiner Tochter sehr, sehr am Herzen liegt, dass wir weiterhin uns um die jungen Erwachsenen kümmern und um deren Anliegen, weil die auch heutzutage viel wacher und viel aufmerksamer sind und viel durch Greta Thunberg zum Beispiel, das kann man da nennen, aber eben auch andere Bewegungen, viel ansprechbarer geworden sind. Vor allem auch die politischen Themen, den Rechtsradikalismus und so etwas muss man heute, das muss man früh versuchen, auch den Jugendlichen klarzumachen und das einzudämmen. Wir haben eine Aufgabe als Jugendbuchverlag, das habe ich schon immer so gesagt. Und das haben wir mit dem Autor Per Martin zum Beispiel vor Jahren schon, der ja zum Glück auch ausgezeichnet wurde für seine fantastischen Bücher, haben wir das begonnen. Und fahren jetzt fort bei Oettinger oder speziell auch bei Dressler haben wir eine neue Linie. Und das sind dann auch so aufrührende Titel schon, wie Misch dich ein, Mut to go, die in der politischen Orientierung helfen können.
Könnte man da vielleicht sagen, das ist ein Credo der Verlegerin Silke Weitendorf?
Letztendlich ist für mich wichtig, dass wir bei Kindern die Lust zum Lesen wecken, dass wir durch die Bücher ihre Kreativität und die Fantasie anregen und dass wir mit Kinderliteratur die Kinder auf ihrem Lebensweg stärken, ihnen Mut machen. Das ist so, wenn das erreicht wird, ist schon einiges
wunderschön, ganz gut. Wunderschön. Sie agieren danach. Gibt es denn dann auch das Gegenstück oder vielleicht Teil eines Credos? Gibt es dann beim Verlegen für Sie auch ein Tabu?
Ja, also es gibt, Tabu ist Machtmissbrauch, eindeutig. Nicht nur schon durch Astrid Lindgrens Worte, die immer wieder propagiert hat, wie schlimm es ist, wenn die Macht missbraucht wird und auch durch ihr Buch Pippi Langstrumpf genau das Gegenteil beweist. Und dann finde ich auch ein Tabu sind einfach Verherrlichung von machtpolitischen Einstellungen, dass sowas geht eben gar nicht. Also das ist einfach viel zu gefährlich und da ist also ein Tabu. Ansonsten, und das finde ich so großartig, in der Entwicklung der Jugendliteratur gibt es ja so gut wie keine Tabuthemen heutzutage. Und das ist eben, ja, das ist unserer allgemeinen Entwicklung geschuldet. Und das, wofür wir und speziell auch Frauen heute einstehen, das finde ich schon ganz bewundernswert.
Ja, das stimmt. Man könnte vielleicht sagen, dass da, wo früher viel Verbot im Spiel war, eben Tabu und Tabubruch, es jetzt sowas wie Gebote gibt. Also ich denke da an die aktuellen Debatten, die ja doch sehr intensiv geführt werden und die dann vielleicht sogar unter Umständen die Literatur auch überholen. Und da gab es ja bei Ihnen im Oettinger Verlag eine langjährige, wenn ich das richtig weiß, jedenfalls sehr intensive Auseinandersetzung. Und ausgerechnet zu einem der ganz großen, würde ich sagen, Freiheitsbücher, nämlich Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Das geriet wegen Rassismusvorwürfen mehrfach in die Kritik. Und es war ja vor allen Dingen ein Wort, das die Gemüter da so überaus erhitzt hat, nämlich eben der Negerkönig, Pippis Vater. Und natürlich hat sich dann die Frage gestellt, wie damit heute umgegangen werden soll.
Ja, das war eine lange Debatte, die hin und her ging. Und wir haben natürlich die Stimmen beider Fraktionen gesammelt oder die sind uns aufgefallen. Und man kann für beide Richtungen kann man Argumente finden oder kann auch wir als Verlag kann einsichtsvoll reagieren. Letztendlich, und das fiel uns nicht leicht, aber wir haben in diesem Falle die Erben von Astrid Lindgren mit eingeschaltet. Dann war es für mich schon mal sehr erstaunlich zu hören, dass die Engländer schon einige Jahre zuvor den Negerkönig gestrichen haben und verändert haben. Das, wie gesagt, war uns gar nicht bekannt. Und dann, es war nur uns bekannt oder mir speziell auch, das hat Astrid immer gesagt, aber auch mal schriftlich von sich gegeben. Und das lautet, ihre These lautet so, ich habe Pippi Langstrumpf geschrieben, als es noch kein anderes Wort für Neger gab. Hätte es damals ein anderes Wort gegeben, hätte ich das sicherlich dann auch benutzt. Und wir haben es dann halt geändert, aber auch zum Leidwesen von vielen Menschen, die sagten, ich bin damit aufgewachsen, ich habe damit keine Probleme, ich kann es meinen Kindern auch erklären. Ich finde es schade, dass es nicht mehr so drin steht.
Es ist bei aller Leidenschaft, bei allem Ideellen oder Nachdenken über Werte, Debatten, die in Büchern natürlich auch stattfinden, ist es natürlich auch ein Geschäft und zwar, glaube ich, ein ziemlich hartes. Was sind denn da so, wenn Sie jetzt zurückgucken auf diese Jahrzehnte, die gravierendsten Veränderungen?
Also die gravierendste Veränderung findet ja im Buchmarkt statt. Und die sehen wir mit großer Sorge. Das ist die Marktmacht der großen Filialisten. Da gibt es mehrere, die ja allgemein hin bekannt sind, wie Thalia und Hugendubel, die Meiersche, Oceaner. Das sind die Großen. Und die Entscheidungen, die von diesen großen Filialisten gefällt werden, im Hinblick auf die Bücher, die sie einkaufen für ihr sogenanntes Zentrallager, die bedingen, dass ganz viele AutorInnen leider überhaupt nicht eine Rolle spielen, dass sie gar keine Gelegenheit oder gar keine Möglichkeit mehr haben, wirklich so verkauft zu werden, wie wir es gerne für deren Bücher hätten. Mhm. Denn die Filialisten gehen ja nach dem Autorennamen, nach der Verkäuflichkeit der vorangehenden Bücher, oder sie lassen sich überzeugen von irgendwelchen Kriterien, dass sie die und die Bücher aufnehmen. Die Sellerlisten spielen eine große Rolle. Also das sind die Kriterien, nach denen eingekauft wird. Und da fällt so manch ein wirklich wichtiger, guter, neuer Autor fällt einfach durch und hat es ganz schwer. Oder wir haben es schwer, dass wir dennoch eine vernünftige Auflage verkaufen können. Ganz entscheidend noch hinzu kommt das Angebot von Amazon. Amazon ist der größte Player unter all denen, die ich diesen anderen eben genannten. Und das, was Amazon heute anbietet oder wie sie es anbieten, das geht eben auch nur wird nur ausgewählt nach den Möglichkeiten des Verkaufs. Also das Kommerzielle steht im Vordergrund und das ist traurig. Das sehe ich wirklich mit großen Bedenken, dass vor allem unsere vielen kleineren Buchhändlern, wir haben es heutzutage noch mit rund 3.000 in Deutschland zu tun, es waren ja mal bald die doppelte Anzahl, dass die mehr und mehr verschwinden und damit eben auch das individuelle Angebot. Denn gerade die kleineren Buchhändler, die engagiert ihre Buchhandlung betreiben und die den möglichen Käufer oder Leser interessiert begleiten und mit einem großen Wissen auch Bücher vermitteln, die werden immer weniger.
Und wer es nicht gleich schafft, ist weg.
Und das Traurige ist ja auch, dass im Grunde heutzutage die Halbwertszeit so gering geworden ist. Wer sich nicht in den ersten 3 Monaten verkauft, also welches Buch nicht, das hat kaum eine Chance noch. Denn es gibt ja nach 6 Monaten oder heutzutage sogar noch früher schon wieder die Neuerscheinung. Heute machen viele Verlage es so, dass sie nicht nur 2 Auslieferungen haben, sondern zwischenzeitlich auch ausliefern. Und es kommen so viele Bücher auf den Markt, die können nicht alle natürlich existieren oder verkauft werden. Das ist auch verständlich. Das Angebot ist theoretisch ja zu groß. Aber dennoch es sollten die, also besonders gute, wertvolle Bücher setzen sich auch durch oder sie werden eben durch den Buchhändler gefördert, mhm. durch die Rezensionen, durch die Journalisten, durch Pädagogen oder letztendlich durch die Mund-zu-Mund-Propaganda mhm. des Lesers. Das ist immer noch auch wichtig. Aber dennoch Überhand genommen wird durch die, oder die Überhand hat heute der Amazon und die Filialisten.
Trotzdem, was raten Sie denn jungen Autorinnen und oder IllustratorInnen?
Niemals aufgeben. Immer den Mut zu behalten und ihre Manuskripte, auch wenn nicht, wenn ein, zwei Verleger schon mal absagen und sagen, das ist nichts für unseren Verlag, weil vielleicht das die Linie nicht stimmt, dennoch weiterhin dran zu bleiben und die Hoffnung nicht aufzugeben. Man kann natürlich auch andere Wege gehen. Man kann auch letztendlich sagen, ich probiere das im Selbstverlag, im digitalen Bereich. Letztendlich sollte aber der Inhalt überzeugen. Und wenn der einen Verleger überzeugt, dann wird das Buch sicherlich auch gedruckt.
Und wenn jemand Sie fragen würde heute, ich möchte Verlegerin werden oder Verleger, was würden Sie da antworten oder raten?
Sie müssen sich, ich sag mal, doch irgendwie hochgearbeitet haben. Man ist es ja nicht sofort, man kann ja nicht mit 22 Jahren oder mit 24, wenn man es ausstudiert hat, sagen, jetzt werde ich Verlegerin. Sicherlich, wenn man ein bisschen betucht ist und man hat reich geerbt, dann kann man sagen, jetzt mache ich einen Verlag auf, egal ob man jetzt überhaupt Ahnung hat oder nicht. Aber dann wird man auch sehen, wie lange der überlebt. Nur in der normalen Folge ist es ja doch so, dass die Person sich einen Namen macht, weil sie ein tolles Gespür hat und weil sie mit dem Arbeiten an Texten und mit AutorInnen ja innerhalb der Branche schon bekannt wird. Denn es gibt ja in unserer Branche, die ja eigentlich nicht groß ist, aber es gibt dieses Wechsel, das Bäumchenspiel unendlich. Und gerade so gewisse Zeiten, da sieht man plötzlich, also jetzt ist hier die Programmleitung, ist wieder Programmleiterin, hat den Verlag gewechselt. Dort geht dann die beste Lektorin mit dem Verlagsleiter zu einem anderen Verlag. Also dieses Wechselspiel ist zu gewissen Zeiten sehr, sehr stark zu sehen. Und dadurch wiederum gewinnen aber einzelne Personen an Gewicht und also sie gewinnen an Renommee und ihr Name ist plötzlich in aller Munde und ihnen steht die Welt offen. Und dann passiert es durchaus, dass sie zu einer Verlegerin werden. In Konzernverlagen, von denen wir ja heute dominiert werden, sind das dann eben wirklich auch angestellte Personen, angestellte VerlegerInnen mhm. und nicht wie bei uns Inhabergeführten. Da ist es natürlich anders. Und sicherlich, wir haben bei uns den Vorteil, wenn die Intention da ist, wenn die Lust und die Liebe zum Buch und gerade bei uns, wie bei uns zum Kinderbuch da ist, dann können wir innerhalb der Familie die neue Verlegergeneration stemmen. Das ist natürlich ein besonderer Vorteil. Mit der Ware Buch zu handeln, ist etwas Außergewöhnliches gegenüber einer ganz simplen Ware, jetzt sag ich mal, mit irgendwelchen Autoreifen oder Schrauben oder sonst was. Das ist natürlich ein Unterschied.
Absolut. Also ich finde schon, das Wort Ware, Buch kommt einem ja. kaum über die Lippen, ja. diese ja. Kombination. Ja. Ja. Sie haben es ja jetzt gerade sozusagen durchexerziert. Also Sie haben den Staffelstab übergeben. Kann man das überhaupt oder können Sie das überhaupt?
Doch, ich kann das. Ich habe mich ja vorher damit beschäftigt und bin ja jetzt mit meinem hohen Alter, ich bin ja gerade 80 geworden, denke ich auch, dazu, also ich bin bereit gewesen dazu, das ist erstmal wichtig. Obwohl ich glaube, heute gehe ich gehe noch mit der Zeit und finde mich mit den neuen Themen nicht nur ab, sondern finde es großartig, dass die, dass es eben keine Tabuthemen mehr sind und auch wie schonungslos die Sprache ist und die Inhalte dazu. Dennoch finde ich es heute richtig, wenn die jüngere Generation ans Ruder kommt.
Wie wird der Verlag dann ins neue Jahrtausend geführt?
Ja, der Verlag muss natürlich sich allen Wandlungen und Neuerungen stellen und die neuen Belange aufnehmen. Und er wird nicht nur analog Bücher herausgeben, sondern digital. Das ist ganz klar in jeder Beziehung. Aber auch wenn sich das Unternehmen wandelt, so darf es nie, finde ich, seine Identität aufgeben. Und es darf vor allem nie die Seele verlieren.
Das ist ja ein Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ja, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie da waren, dass wir so durch Ihre Erfahrungen jetzt da auch gemeinsam dieses reichen Verlegerinnenlebens gehen konnten. Danke ich Ihnen so sehr und freue mich schon aufs nächste Mal.
Ich danke Ihnen für Ihre sehr interessierten Fragen. Das hat mich wirklich glücklich gemacht, auch darüber zu reden.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Und damit kommen wir zu den Buchtipps dieser Folge von Freigeistern. Und es gibt ja ein Ereignis im September, das, nehme ich mal an, uns alle sehr, sehr beschäftigt. Das ist die Bundestagswahl. Ich habe mir deshalb überlegt, dass ich für diese Ausgabe den Blick richten will auf im weitesten Sinne politische Kinder- und Jugendbücher, in dem Fall vor allen Dingen natürlich auch auf Sachbücher, denn da tut sich ja wahnsinnig viel. Ich möchte jetzt nochmal an das Gespräch mit Silke Weitendorf anknüpfen. Sie hat ja auf diese neue Reihe hingewiesen, kleine Taschenbücher, jeder Band kostet 7 Euro, die sehr schnell in eine politische Debatte führen. Und ich habe jetzt das Buch vor mir liegen, Feminism is for Everyone, Argumente für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Das ist jetzt im Frühjahr bei Dressler erschienen von Fabienne Sand, Laura Hoffmann und Felicia Ewert. 3 Frauen, 3 Stimmen, eine Literaturwissenschaftlerin ist dabei, eine Politikwissenschaftlerin und eine Autorin und Redakteurin. Und sie führen ins Thema ein, von dem ich finde, das wird zwar schon lange debattiert, aber man kann gar nicht genug davon hören und darüber lesen. Es geht um Feminismus, Sexismus, um Rassismus, um Transfeindlichkeit. Und die Idee zu sagen, hier sind 3 Frauen, die diskutieren, das ist so sinnfällig, wie einfach, wie überzeugend, denn schon die Autorenschaft zeigt, hier geht's um Vielstimmigkeit, hier geht's um verschiedene Perspektiven, die machen dann natürlich auch fit für die eigene Argumentation. Diese kleinen Büchlein kommen gänzlich ohne Zeichnungen oder sonst etwas aus. Es ist reiner Text, der aber ist sehr knapp, sehr konzentriert, führt gut ins Thema ein, wie ich finde, klärt die Begriffe sehr gut und schult einen sozusagen, um dann hinterher selber präziser denken zu können. Ein schon auf den ersten Blick ganz anderen Ansatz wählt, wie geht Politik? Spannende Antworten auf echte Kinderfragen. Dieses Buch ist im Gabriel Verlag erschienen, für LeserInnen und BetrachterInnen, kann man sagen, ab 9 Jahren. Denn es ist von dem Fotografen Jan von Holleben mit Texten von Lisa Doom. Jan von Holleben könnt ihr vielleicht kennen, der hat schon sehr viele solche Fotosachbücher gemacht, nah am Kinderalltag dran. Manchmal sind die Fotos aber auch witzig und sehr aufwendig inszeniert. In diesem Fall, wie geht Politik, ist die Frage tatsächlich die Eintrittskarte. Natürlich geht es dabei auch immer um das Prinzip von Demokratie. Wie funktionieren überhaupt Wahlen, Wahlkampf? Wie wohnen Kanzlerinnen oder Kanzler? Und wieso dauert es so schrecklich lang, bis neue Gesetze fertig sind? Dass man von echten Kinderfragen ausgeht, ist jetzt per se keine neue Idee, aber eine, die natürlich immer wieder mitten reinführt. Deshalb eine sehr sinnliche, würde ich mal sagen, Annäherung an die praktische Politik. Es geht also weniger um Begrifferklärungen als vielmehr darum, was macht eigentlich die Politik in unserem Leben und endet in Träumen oder vielleicht in relativ konkreten Zukunftsvisionen, wenn nämlich gefragt wird, wenn ich Kanzlerin von Deutschland wäre, würde ich. Und dann kommen ganze Listen für die Gesellschaft, mich für arme Menschen einsetzen oder für Kinder, ihnen mehr Rechte vermitteln. Das ist also ein Buch, das Lust macht, das eine gute Einführung ist und das einen sogar dazu bringt, am Ende selber sich einzubringen. Die Journalistin Lisa Doom hat schon den Text oder die Texte geschrieben zu »Wie geht Politik?« Sie hat auch ein ganzes Buch geschrieben. Dieses Buch ist ebenfalls im Juli erschienen, ebenfalls im Gabriel Verlag, für LeserInnen in dem Fall ab 12 Jahren. Und es hat mich tatsächlich ganz besonders interessiert. Erstens finde ich das Thema wahnsinnig wichtig, der zunehmende Rechtsruck in unserem Land. Und für alle, die sich im Netz bewegen, kann man die Augen fast schon gar nicht mehr verschließen. Daher auch der Titel, der einem natürlich unter die Haut geht oder in die Knochen fährt. Sie sind überall. Das tut der Titel auch deswegen, weil er in Frakturschrift ist, also die Schrift, die in Zeiten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eingesetzt wurde. Also man landet mittendrin und dann wird, wie ich finde, sehr klug dieses Thema aufgerollt, denn die Kapitelüberschriften übrigens sind auch in dieser Frakturschrift. Das Ganze wird erzählt anhand einer Influencerin. Hi, ich bin Juli, geht es los. Und immer sind die LeserInnen mit einbezogen. Nämlich ausgehend von Juli, welche Überzeugungen hat sie, was spricht sie an und wie manipuliert sie stellvertretend für viele, viele andere und was für Themen werden da eigentlich subkutan weiter vermittelt. Also beispielsweise Rassismus, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus, dieser grundsätzliche Hass auf die anderen. Es wird in den Kontext gestellt, wie Rechte Ideologien verbreiten, diese Ideologien befördern, welche Konsequenzen das Ganze hat und eben wie manipulierbar wir alle bei dem sind. Besonders interessant fand ich den großen Selbsttest. Wie gut kann ich mich gegen Rechte wehren? Und es geht natürlich damit los, dass man sich überhaupt mal klar macht, was ist denn rechte Ideologie? Dieses Buch möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen. Es ist aktuell, es ist bei allem, ja, ich möchte schon fast sagen, erschrecken, wo nicht entsetzen über die Präsenz des Faschismus in unseren Zeiten heute, macht es eben tatsächlich auch Mut, weil es so konkrete Anleitungen gibt dazu, wie man das Ganze erkennen kann, durchdenken kann, dagegen argumentieren und womöglich auch dagegen sich verhalten und handeln kann. Apropos sich verhalten und handeln, dazu ist ein Sachbuch im Löwe Verlag erschienen, schon im Frühjahr diesen Jahres, zu einem ganz speziellen Thema, nämlich zum Thema Mode. Es heißt Make Fashion Better, ist von Sarah Klimke illustriert und rasend gut gelayoutet von Kim Hankinson und ist für LeserInnen und ModeliebhaberInnen und kreative Menschen ab 10 Jahren. Es sticht schon durch die Aufmachung Neonfarben ins Auge und ist erstmal eine Auseinandersetzung mit unserem Konsumverhalten und mit der glitzernden, schillernden Modewelt. Es wird genau angeschaut, worin liegt eigentlich die Faszination für Mode. Das ist ja nicht nur ein eben sehr großer Markt, sondern Mode ist immer auch Selbstinszenierung, ist selbst Ausdruck. Das kann man mit großer Leidenschaft tun. Dieses Buch setzt daran an, es zeigt übrigens auch Produktionswege nach, was wird wo hergestellt, welche Wege legen Kleidungsstücke zurück, bis sie dann schließlich bei uns landen. Wie hoch ist die Umweltbelastung bei dieser Produktion? Das allein ist hochinteressant. Vor allen Dingen aber hat dieses Buch ein ganz großes Ziel, nämlich uns weiter zu begeistern für nachhaltige Mode. Das ist das große Thema. Und das fängt mit so schlichten Dingen an wie, man kann ein Loch stopfen in einer Hose und womöglich sieht es danach sogar noch um einiges cooler aus. Geht weiter über Secondhand-Läden, über Kleidertausch und Kleidertauschbörsen. Es ist eine riesengroße Spielwiese, die einem die Möglichkeit gibt, modische Statements zu setzen, Mode womöglich auch für eigene Aussagen, durchaus auch politische Aussagen zu nutzen und vielleicht sogar eine kleine Revolution zu starten, indem man etwa den entsprechenden Slogan dessen, was einen beschäftigt, auf die Kleidung druckt und somit zu einer eigenen Art Protestplakat wird. Das macht gute Laune und steckt an, denn nicht nur Mode ist schön, sondern eben auch das Wachsen von politischem Bewusstsein. Vom schillernden, hochkreativen kommen wir zum geerdeten und soliden. Das Buch, das ich noch vorstellen möchte, heißt Politik. 100 Begriffe aus Politik und Gesellschaft in 100 Wörtern erklärt. Der Text ist von Eleonore Levenson, Illustrationen von Paul Boston, übersetzt von Britta Meinass, erschienen im Carlsen Verlag für LeserInnen ab 9 Jahren. Das Prinzip dieses Buches ist einfach, ein Begriff, ein Bild dazu. Im Vordergrund steht die solide Erklärung. Ausgangspunkt ist nicht nur die Vorbereitung der Bundestagswahl, aber natürlich ganz besonders, denn wir werden uns in diesen Zeiten eben doch auch sehr intensiv, mehr als sonst nehme ich an, mit Politik befassen. Da ist das eine grundsolide Einführung. Und zwar genau dann, wenn man sich mit den Begriffen, die da durch die Nachrichten schwirren, eben nicht auskennt bislang, dann sind die hier einfach und gut erklärt. Also Begriffe wie Demokratie, Werte, Korruption, Toleranz, Souveränität,
Umweltschutz, Exekutive, Legislative und so weiter. Diese Begriffe sind nicht alphabetisch geordnet. Damit man sich in dem Buch besser zurechtfindet, gibt's noch auf jeder Seite Symbole, die zeigen, in welchem Themenbereich man sich gerade befindet. Im Bereich der Ideen, der Ökonomie, der Medien, des Staates oder eben der Staatsbürger. Das ist zusätzlich hilfreich, weil diese Zuordnung natürlich einem auch zeigt, auf welchen Ebenen die politischen Begriffe wirken und dann eben zu konkreter Politik
werden und die wiederum ja unser aller Leben und unseren Alltag so stark beeinflusst. Was mich gestört hat und tatsächlich auch gewundert hat, ist, dass in der Einleitung folgender Satz zu lesen ist. Aus Platzgründen wird auf den folgenden Seiten mitunter nur die männliche Form verwendet. Alle Aktivistinnen, PolitikerInnen, Bürgerinnen und andere Akteurinnen sind natürlich ausdrücklich mitgemeint. Ich habe mich gefragt, wenn man schon am Puls der Zeit sein will und Ideen abbildet und sichtbar macht, warum dreht man an dieser Stelle, wenn man schon Platz sparen muss, den Spieß nicht einfach um und spricht von Aktivistinnen, Politikerinnen, Bürgerinnen und Akteurinnen und denkt sämtliche männlichen Kollegen mit. Bei so viel Basiswissen möchte ich zum Schluss noch auf ein, wie ich finde, ganz besonderes Buch kommen, das in die Zeit passt, in das Gestalten von Leben und von Zukunft, was dabei aber einen sehr künstlerischen Weg geht. Das Buch heißt »Unsere Zukunft träumen«, ist von Patricia Thoma, jetzt gerade dieser Tage, nämlich im August, bei Beels und Gelberg erschienen, für LeserInnen ab 10 Jahren. Dem Buch ist ein Zitat von Gerd Leonhardt, Zukunftsforscher, vorangestellt: Die Zukunft ist nicht etwas, was uns einfach passiert. Die Zukunft ist etwas, das wir erschaffen. Das hat sich das Buch oder eben Patricia Thoma, die Illustratorin, Museumspädagogin und Autorin, ist tatsächlich auf die Fahnen geschrieben, in dem Fall auf die Buchfahnen und auf die Fahnen der Überzeugungskraft. Und sie stellt zunächst einmal in ihrem Inhaltsverzeichnis ganz einfache Fragen. Was wollen wir essen? Was wollen wir anziehen? Wie wollen wir wohnen? Wie wollen wir uns fortbewegen? Wie wollen wir unsere Energie erzeugen? Was wollen wir wissen? Und zu guter Letzt, was wollen wir spielen? Und dieser Kreis, den finde ich schon mal ganz großartig, dass die Gestaltung, die Erkenntnis, die Zukunftsforschung, die neuen Technologien allesamt mitbedacht und auch an konkreten Beispielen vorgeführt werden, dass aber am Ende des Spiels steht die Kreativität. Und das heißt ja immer auch der offene Blick auf die Welt, auf eine Welt, in der wir und eine Gesellschaft, in der wir tatsächlich dann auch leben wollen, und zwar möglichst selbstbewusst und selbstbestimmt und selbstständig, aber eben nicht immer weiter auf Kosten anderer. Was wollen wir essen? Ich nehme jetzt mal das erste Beispiel. Wir sehen eine Doppelseite, ein reich gedeckter Tisch mit sehr viel Essen, womöglich mit Lieblingsessen, aber vielleicht nicht unbedingt mit gesundem Essen. Also, wir sehen auf einen saftigen Burger, da türmen sich Spaghetti, da ist die fettige Pizza aufgebaut. Das ist ein bisschen das Prinzip. Man geht aus vom Ist-Zustand, so sieht es aus, das ist der reich gedeckte Tisch. Und dann wird es hinterfragt. Wie kommt das Essen eigentlich auf den Tisch? Welche Reise haben Nahrungsmittel oft schon hinter sich, um dann konkrete Ideen vorzustellen? Also ein Gewächshaus in der Millionenstadt New York. Wie funktioniert das? Wie kann man auch dort sein eigenes Essen anbauen? Oder zum Thema Kleider, dass es längst die Möglichkeit gibt, Kleidung zu recyceln oder sogar Kleidung mit Sensoren auszustatten, sodass man der Trägerin oder dem Träger ansieht, wie die Gefühlslage ist. Beim Thema Wohnen zeigen sich uralte Traditionen, zum Beispiel des Lehmhauses in Afrika, in Verbindung mit Hightech, wie die Erkenntnis einer nachhaltigen Bauweise eben in unsere heutige moderne Welt übertragen werden kann. Das finde ich das Beeindruckende an diesem Buch von Patricia Thoma. Die Infos sind da, die Problemstellungen sind da, die Themen sind da, aber das, was den Titel des Buches ausmacht, nämlich unsere Zukunft träumen, für diese Träume, für diese eigenen Ideen bleibt auch immer genügend Platz. Und da kommt dann wieder das Spiel ins Spiel, denn genau das braucht jede neue Idee, jede Innovation. Sie braucht Neugierde und Fantasie, und das Beste ist, jede und jeder von uns kann mitspielen und mitmachen. Dazu verführt dieses besondere Buch. Und damit bin ich am Ende dieses kleinen Bücherreigens aus aktuellem Anlass. Ich hoffe, es ist für jede und jeden von euch etwas dabei, was euch interessiert. Und natürlich gilt für alle diese Bücher, man kann sie auch sehr gut nach der Bundestagswahl lesen. Ich jedenfalls bin sehr gespannt, wie wir uns wieder hören in einem Monat und wie dann die Politik hierzulande aussehen wird. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und natürlich alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Wir hören uns in einem Monat wieder, im Oktober. Macht's gut bis dahin und überhaupt, ich freue mich auf euch aufs nächste Mal. Tschüss!